Es gab nun zwei österreichische Parlamente und zwei österreichische Exekutiven. In der Stadt wurde der Sicherheitsausschuss als Führungsorgan der Revolution neu konstituiert. Die Kluft, die sich innerhalb der Revolution in Paris und Berlin aufgetan hatte, nahm hier in Wien noch dramatischere Formen an. Im Gegensatz zum Paris des Juni waren die Führer der Rechten und des Zentrums völlig von der Bildfläche verschwunden. Ihr Abgang glich dem unheilvollen Rückzug des Meerwassers an einem Strand vor dem Eintreffen eines Tsunamis. Aus dem kaiserlichen Hauptquartier in Olmütz waren bereits Anweisungen sowohl an Jelacic, der sich nun aus Ungarn zurückzog, als auch an Windisch-Grätz, der noch in Prag war, ergangen. Ihr nächstes Ziel sollte Wien sein. Jedem in der Hauptstadt war klar, dass es bald zu einem Showdown kommen würde. Arbeiter schufteten im Schichtbetrieb, um die Befestigungsanlagen zu verstärken. An strategisch günstigen Stellen wurden Lebensmittel- und Munitionslager angelegt. Radikale Gruppen in einigen der größeren österreichischen Städte, Graz, Linz, Salzburg, Brünn, schickten Geld, Vorräte und kleine Kontingente von Männern, aber Hans Kuttlichs Bemühungen, die Bauernschaft zu mobilisieren, brachten, wie zu erwarten, nur magere Ergebnisse. Es war zu spät, um die Bauern für die Sache einer Revolution zu gewinnen, die aus ihrer Sicht so wenig für sie getan hatte. Während sich die Radikalen auf eine erbitterte Verteidigung ihrer Hochburg vorbereiteten, spielten andere, wie die bürgerlichen Mitglieder des Gemeinderats der Stadt, ein eher zweideutiges Spiel. Indem sie den Anschein frenetischer Aktivität aufrechterhielten, gleichzeitig aber die Verteidigungsaufgaben verschleppten und die Fühler nach Windisch-Grätz' Armee ausstreckten. Auf diese Weise stellten sie sicher, dass der Rat und seine Mitglieder den kommenden Sturm unbeschadet überstehen würden. Das gemeinsame Wissen um das, was bevorstand, versetzte die Stadt in einen Zustand unheimlicher Ruhe. Nachts waren nur noch bewaffnete Männer auf den Straßen zu sehen. Hinter und manchmal auch auf den Barrikaden brannten die Lagerfeuer der bewaffneten Arbeiter in ihren markanten Blusen. Auch die Stadtmauern waren mit kleinen Feuern übersät, um die akademische Legionäre mit ihren kalabrischen Hüten herumstanden. Mit Sonnenaufgang ertönte ein Chor von Frauen und Jungen, die in den stillen Straßen die Namen von Zeitungen riefen. Der Legionär Albert Rosenfeld beschrieb die Atmosphäre so: Es gibt kein stilles Morgendämmern der Gedanken mehr. Alles Dichten und Trachten wird alsbald wieder auf den Posten gerufen, von dem nur der Schlaf auf Stunden ablöst. Gierig greift die erwachte Bevölkerung nach dem Reichstagsberichte. Alle Augen, alle Gedanken sind auf den Reichstag gerichtet. Dort ist das offene Herz des ganzen Staats- und Stadtlebens. Eine Hoffnung blieb dem aufständischen Wien. Am Abend des 10. Oktober überbrachten zwei ungarische Gesandte die Zusicherung, dass 30.000 reguläre ungarische Truppen der Stadt zu Hilfe kommen würden, wenn die Wiener nur lange genug aushielten. Die ungarischen Soldaten trafen schließlich am 30. Oktober ein, doch zu diesem Zeitpunkt war es bereits zu spät, um noch etwas auszurichten. Wien war umzingelt und belagert, und die Ungarn wurden bei Schwechat, dem heutigen Flughafen der Stadt, zurückgeschlagen.